Es gibt, glaube ich, immer jemanden, der mehr liebt oder der anders liebt oder der intensiver liebt.
Das kann man wohl laut sagen.
Und da war ich, glaube ich, schon derjenige, der das getan hat.
Family Affairs. Euer Podcast über Familie, Freundschaft und das Leben. Mit Alex und Christoph Bechtel.
Hallo und herzlich willkommen zu Family Affairs. Heute haben wir wieder einen ganz wunderbaren Gast da. Man kennt ihn aus dem Showbusiness, aus dem TV-Business. Man kennt sein Gesicht aus sehr, sehr vielen Serien. Ist es nicht so? Ich begrüße ganz herzlich Marc Dumitru.
Oh, danke schön. Ich liebe eure Energie, muss ich direkt schon mal sagen.
Ja, das freut mich. Wir sind nicht ganz sicher, ob wir deine Energie als Bösewicht bei Alles, was zählt, gut finden. Da mimst du ja den Kilian Reichenbach, aber du bist in echt ganz nett, ne?
Eigentlich schon, das müsst ihr nachher sagen am Ende des Gesprächs.
Ich hab Angst vor dem. Ich weiß mal, als ich Jo Gerner getroffen habe.
Ach so,
wie heißt der noch mal in echt?
Wolfgang Barrow.
Natürlich, ja. Wolfgang Barrow ist mir gerade klar, den kenne ich doch auch seit 100 Jahren. Ja. Und dann siehst du den und dann denkst du so, bitte tu mir nicht.
Fiese Möpp.
Genau.
Nicht. Ja, aber das sind, oftmals sagen die Leute, hey, du bist ja eigentlich ganz nett. Ich habe auch schon AutorInnen getroffen auf dem Flur und die meinen dann, wie, du spielst Dr. Jan Kühnert bei den Nachtschwestern und ich schreibe den ganz anders als du. Ja, ich bin ja Schauspieler. Also
ja gut, aber man vergisst das ja in der Tat manchmal. Ja. Das wäre so, wie wenn ich Graf Dracula treffen würde in echt, Christopher Lee.
Und der ist eigentlich auch ganz nett.
Und ich wäre verwundert, wo sind die Eckzähne?
Der trinkt nur Orangensaft.
Genau.
Blutorangensaft.
Aber wir sind heute nicht zusammengekommen hier in Christophs schönem Wohnzimmer, um mit dir über den Bösewicht zu sprechen. Nicht nur über den, sondern wir wollen mit dir sprechen über ein Thema, das immer für Gesprächsstoff sorgt, nämlich Beziehungen am Arbeitsplatz. Ja? Du hast ja deine Frau, Christina,
genau,
bei den Dreharbeiten zu Das Haus Anubis kennengelernt. Das ist so eine
Anubis. Das hast du aber richtig gut gesagt, so wie die Trailer Voice damals.
Natürlich.
Das war auch mal Das
heute,
Haus Anubis.
Das Haus Anubis um 20.15 Uhr bei
Nickelodeon damals noch.
Ich sage immer RTL 2, das ist so in meinem Blut. Egal wo es läuft, ist immer RTL 2. Und wir wollen darüber reden, wie es ist, als Schauspieler am Set eine Beziehung zu führen. Wie man mit Kussszenen des anderen umgeht und Eifersucht und welche Risiken solche Beziehungen bringen können. Mhm. Das ist ja ein Thema, was, glaube ich, auch sehr polarisiert, ne?
Ja. Ja, und mich auch sehr interessiert.
Ja.
Ja, man weiß nämlich nie, wenn man auf einen Schauspieler trifft oder eine Schauspielerin und sich dann mit ihr anfreundet, also in meinem Fall mit ihr, ob das irgendwie auch alles echt gemeint ist.
Das stimmt. Hattest du schon mal eine Beziehung am Arbeitsplatz, Christoph?
Am Arbeitsplatz glaube ich...
Sag die Wahrheit.
Nein. Ich habe damals meine Freundin kennengelernt an der Uni und wir haben dann quasi denselben Beruf ergriffen, das Dolmetschen. Da waren wir lange Jahre zusammen. Aber am Arbeitsplatz, wie du das wahrscheinlich jetzt gedacht hast, dass man in einer Firma klassisch dann jemanden sieht und sich am Schreibtisch quasi verliebt, nein.
Du hättest auch einfach Nein sagen können.
Aber spannend.
Ja, nein, aber wie gesagt, wenn ich Nein gesagt hätte, hätte das nicht ganz gestimmt, weil ich ja, wie gesagt, mit meiner Kollegin.
Das stimmt. Und wie war das bei dir? Also Christina hast du kennengelernt, da wart ihr ja noch sehr viel jünger. Ihr kennt euch ja ewig, ne?
Wir kennen uns ewig. Wir kennen uns seit dem Finalcasting zu Das Haus Anubis. Und da fand sie mich sehr unsympathisch. Die fand mich da richtig kacke, weil ich bin nicht verbissen, aber ich wollte schon immer Schauspieler werden. Und da hatte ich wirklich, da war die Chance zum Greifen nah. Und dann waren wir in Antwerpen und ich war so auf meinen Text fokussiert. Wir waren, jede Rolle, es gab 7 Hauptrollen oder 8 Hauptrollen damals und da war jede doppelt besetzt sozusagen. Also es waren nachher, wenn ich zusammenrechne, 16 Leute da, 17 Leute ungefähr und dann war man dann sehr aufgeregt und ich dementsprechend fokussiert und Christina war da eher, die ist 4 Jahre jünger als ich und war da so ein bisschen lockerer drauf und dann hat sie gesagt, du warst so unsympathisch, dass das jetzt draus entstanden ist, was es heute ist, ist schon dann ein riesengroßer Glücksfall. Aber ja, seit dann kennen wir uns, das ist 2009 gewesen.
Meine Güte. Ihr seid doch noch so jung.
Ja, genau, ihr seid noch so jung.
Aber das erinnert mich an damals an das Viva-TV-Casting, was ich ja mit dem Matti Obtenhövel gemacht habe zusammen. Und wir waren uns auch nicht ganz grün. Ja, und hinterher mutierte er zu einem meiner besten Freunde.
Oh.
Ja, gut, auch schon 30 Jahre, ne? Aber das war echt lustig, ne? Weil es war so ein bisschen so... Glaub ich will dir. Jetzt.
Ja, ja wenn jeder sich da durchsetzen will
und ja, vielleicht denkt,
muss, ne? Ja, muss. Ja. Und der andere nimmt ihm das vielleicht weg. Die Butter vom Brot kann da schon mal passieren.
Kann schon mal passieren, obwohl das ganz oft auch echt einfach heiße Luft ist, weil man ist verschiedene Typen. Wir waren 8 HauptdarstellerInnen, aber 8 komplette Stereotypen. Ich war so der Bösewicht, der typische mit dunklen Augen, hellen Augen, aber dunklen Haaren. Und dann gab es andere Leute, die, keine Ahnung, blond und eher pink waren. Und da nimmst du dir ja nichts
weg. Nein, das ist genau, ich wollte gerade sagen, das sind dann die Produzenten, die sagen, die Nase passt uns jetzt in dem Set ganz gut. Und Christina und du sind ja auch Mann, Frau, genau. Ich glaube, das spielt auch nochmal eine Rolle. Ne? Ja. Das, wir hätten uns wahrscheinlich damals auch nichts weggenommen. Es war einfach nur, wir mussten zusammenarbeiten. Mhm. Wir wurden als Team, als Doppelmoderation. Aber egal, wir wollen ja nicht über mich reden oder über uns, sondern wir wollen über dich reden. Wie hast du sie, also du hast sie dann da kennengelernt und wie hast du das erste Mal gemerkt, da ist was.
Boah, das ist eine ganz lustige Geschichte. Also ich fand sie immer sympathisch. Sie war aber halt eine Kollegin. So. Eine sehr nette Kollegin, eine sehr hübsche Kollegin. Und irgendwann hat man sehr viel Zeit miteinander verbracht. Man muss da dazu sagen, für die, die es nicht wissen, wir haben in Antwerpen gedreht, in den Originalkulissen des holländischen Originals. Und wir waren dort in so Business Apartments untergebracht. Die waren kleiner als das Wohnzimmer hier bei dir, Christoph, und mit wirklichen Pappwänden. Du hattest dort keinerlei Privatsphäre und hast dann sehr viel Zeit miteinander verbracht, weil es auch so eine Art Ferienlager irgendwie war für Erwachsene, das bezahlt war.
Das war lustig,
ja,
oder?
Voll. Ja. Aber dass du deine Serie gedreht hast, war irgendwie gar nicht, hat man gar nicht so gefühlt. Wir hatten einfach Spaß so. Und dann hingst du viel miteinander ab. Ich war der Älteste mit Anfang 24 und die Jüngste war meine Kollegin Ferreba, mit der ich aktuell wieder eine Serie drehe, weil alles was zählt. Die war 17,5. Und da ist nicht nur der Altersunterschied krass, sondern sie kam aus Hamburg beispielsweise, ich vom Bodensee. Man hat unterschiedliche Sachen erlebt. Und dazwischen hatte man alles Mögliche an Persönlichkeiten. Also du verbringst viel Zeit miteinander, bist aber irgendwie einfach ganz verschieden. Und irgendwann habe ich gemerkt, die ist mehr so als sympathisch, aber so ganz, weiß ich nicht, hat sich da noch nicht so richtig was entwickelt. Und dann habe ich meine Weisheitsszene rausbekommen. Das war im August 2009.
Ich weiß genau, was er jetzt sagt.
Ich war irgendwie im Delirium.
Sie hat ihn bemuttert.
Nein, das ganz und gar nicht. Nee, meine Mutter hat mich tatsächlich bemuttert. Ich habe das am Bodensee gemacht in unserer Drehpause. Nein. Aber
das sagt was über mich aus.
Ich war im Delirium und habe dann kurz danach, war Facebook ganz, ganz neu und ganz, ganz fresh. Und hatte sie sich bei Facebook angemeldet. Und so wie sie ist, hat sie Vor- und Nachnamen vertauscht. Sie hat sich dann unter Schmidt Christina angemeldet. Mhm. Ich habe eine Mail bekommen und ich habe mich so gefreut darüber. Und habe es aber irgendwie nicht richtig gecheckt. Bin dann wieder eingepennt. Und danach habe ich nach ihr gesucht. Und habe sie nicht gefunden, weil ich das nicht gecheckt habe mit Schmidt und Christina. Und dann habe ich mir gedacht, habe ich das geträumt? Warum habe ich von der im Delirium geträumt und habe so ein schönes Gefühl dabei? Und wirklich ungelogen. Und das, da habe ich irgendwie gedacht, boah, ich vermisse die gerade und ich freue mich jetzt schon wieder auf Antwerpen. Und dann hat sich das so, irgendwie hat das da so Klick gemacht. Und dann habe ich immer mehr gemerkt, dass sie mir umso wichtiger ist. Und dann gab es von einer Nachbarserie, die dann parallel gedreht wurde und wir mit denen mal abends aus waren, jemand, der sie irgendwie auch ganz nett fand. Und dann kamen so Eifersüchteleien, wo ich gedacht habe,
ich wollte gerade sagen, Frechheit.
Scheiße, die ist ja doch irgendwie noch cooler. Und dann hat sich das irgendwie zu einer kleinen Romanze entwickelt und dann irgendwann zu einer Beziehung, die da aber echt nicht so einfach war. Da können wir auch gleich nochmal irgendwie drauf zu sprechen kommen. Und dann haben wir, das habe ich glaube ich so auch noch gar nie wirklich erzählt, dann haben wir auch das Ganze erstmal pausieren lassen. Also hier ist ganz exklusiv, eine gute Staffel lang. Ja.
Moment, pausieren lassen? Ja, oder was meinst du damit? Meinst du, ihr habt das geheim gehalten?
Nein, wir haben dann keine Beziehung geführt. Das war dort praktisch nicht möglich. Also
ja, aber
dann,
wie geht das, wenn man doch verliebt ist?
Ja, das
aber
ist
war halt, sie auch in sich verliebt?
Sie war.
Oder hast du im Delirium nach dem Zahnziehen immer geschrieben, ich liebe dich.
Der Irre.
War dann der Irre.
Also, ich habe eine Freundin, ja.
Es gibt, glaube ich, immer jemanden, der mehr liebt oder der anders liebt
das
oder der
kann
intensiver
man wohl
liebt.
Laut ne? sagen.
Und da war ich, glaube ich, schon derjenige, der das getan hat. Ja. Und sie ist ja nun mal 4 Jahre jünger. Und das war, also das ist, wenn man das nicht miterlebt hat, wie eng man da auf einem Raum zusammenarbeitet, das ist nochmal was anderes als am Arbeitsplatz, sondern ja, das ja, war ja das Leben
am Set
irgendwie richtig so genau kompensiert.
Aber das war wirklich so gestaltet, man hätte die Wände eintreten können, weil das so alles so dünn war.
Ja,
wie viele Leute waren das insgesamt?
8. Ein paar haben dann irgendwie gesagt, boah, nee, wir suchen uns was anderes, wir ziehen eine Weile aus, wir sind dann auch wieder zurückgekommen. Und das war irgendwie cool. Und du warst halt, manche haben halt so im Großraum Köln gewohnt, die sind dann immer wieder am Wochenende nach Hause gefahren. Und ich hatte 750 Kilometer an den Bodensee zurück.
Ja, aber selber schuld. Da kannst du auch was erleben.
Ja, da waren wir in der Hinsicht auch manchmal ein bisschen dumm, weil wir auch nicht Belgisch oder Flämisch gelernt haben und dann gemeint haben, wir hängen nur miteinander ab. Also es war vieles, was man heute anders machen würde, aber jetzt ist man ja auch erwachsener.
Fahrradkette.
Genau.
Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn du in jemanden verliebt bist, mit dem du am Set bist, ständig und pausenlos, dass das vielleicht auch blöd ist für die anderen Leute. Also, oder dass man einfach auch nicht will, dass die anderen so dir dann so eine Aufmerksamkeit schenken oder das so mitbekommen und
das kann durchaus sein, dass man das geheim halten sollte. Ja, das kann man, glaube ich, gar nicht geheim halten, wenn man richtig verliebt ist, sondern die ganze Zeit genau hängst du so aufeinander.
Kommen Sie jetzt bitte.
Aber mal hier in die Ecke, wir müssen auch die Szene.
In drei.
Genau. Ja, aber das ist eine Arbeitsverweigerung. Tatsächlich fanden wir beide das schon immer peinlich, wenn man aufeinander nur hockte. Und es ist auch für den Gruppenzusammenhalt dann vielleicht auch manchmal ein bisschen bekloppt. Ne? Das ist wie im Freundeskreis ja auch, wenn du dann irgendeine coole Clique hast und plötzlich sind die zusammen. Es ist ja viel Zündstoff auch dabei.
Ja, ja.
Das überträgt sich auf ganz vieles.
Was haben denn die anderen gesagt?
Die fanden das, glaube ich, erstmal ganz, ganz süß. Was heißt, glaube ich, das weiß
erst
ich, dass
mal,
das
die ersten
süß
drei Tage und dann so.
Ja, und dann, genau, und dann war es okay, jetzt ist das hier dann doch zu harmonisch. Wir brauchen ein bisschen mehr Drama. Es war, also, viele hatten irgendwie schon Bock darauf, dass da was passiert und wollten dann auch miteinander abhängen, ihre Aufmerksamkeit. Und dann war das einfach schwierig, eine Privatsphäre da zu führen und zu haben.
Wie hast du das denn durchgesetzt?
Naja, also so weit durchgesetzt, bis wir dann bis wir ein Jahr lang eigentlich fast nicht mehr miteinander gesprochen haben und das für die anderen dann noch schwieriger war. Und wir dann,
was war denn da der schleichende Auslöser?
Boah, das ist gar nicht so richtig in Worte zu fassen. Das war irgendwann war so ein Punkt, da haben wir die Beziehung einfach erstmal ruhen lassen und haben gesagt, nee, wir konzentrieren uns jetzt hier auf die Arbeit, so gut es geht.
Dass
und
man das kann,
auf.
Ne?
Es war fast, für mich war es fast unmöglich, weil ich wirklich unfassbar in diese Frau verliebt war und es immer noch bin und sie auch in mich. Aber wie gesagt, sie war 4 Jahre jünger und wir mussten da erstmal so ein bisschen, ich war einer, der sehr viel geklammert hat. Ich musste auch einfach dazulernen.
Aber toll, dass du das geschafft hast.
Ja, ja.
Also mir, ich sag mal so, ich war auch immer sehr freiheitsliebend. Bin es bis heute noch. Das würde mir, also mein Gott, so gut kennen wir uns ja nicht. Ja. Ich will dir ja auch nicht, das ist ja deine Sache. Kann ich mal wie Valorio einen Satz zu Ende reden? Nein. Mir würde das tierisch auf den Sack gehen, wenn einer bei der Arbeit immer was von mir wollte. Ich glaube, das könnte ich nicht.
Ja. Oder auch außerhalb der Arbeit.
Ja. Also ich brauche wirklich meine verdammte Ruhe.
Ja, und das muss ich erstmal einspielen. Man muss sich ja kennen, denn jeder ist ja unterschiedlich. Und wir sind ja dann doch, muss man sagen, schon so gleich, dass wir manchmal irgendwie gedacht haben, kennen sich unsere Eltern vielleicht doch länger und haben uns was nicht gesagt? Sind wir Geschwister?
Das bitte für den Teaser, Herbert. Oh Gott, wie schrecklich.
Ja, wir sind echt auf einer Wellenlänge.
Und exklusiv. Ja. Marc Dumitru.
Ich finde das nicht schlimm.
Ist der Bruder seiner Frau. Das kommt nicht. Natürlich nicht.
Aber ich kann das verstehen. Ich gehe ja hier auch der Katrin, meiner Freundin, gehe ich ja auch regelmäßig auf die Nerven, weil ich dann immer, wenn sie irgendwas macht, sie braucht auch sehr viel Ruhe, dann gehe ich dann hin und frage dann durch den Türrahmen, hast du etwas Neues erfahren?
Ja.
Dann mache ich die Tür wieder zu und die flippt total aus. Was meinst du überhaupt damit? Meine ich, egal, irgendwas Neues.
Man muss sich auch über eine Zeit lang kennenlernen und das ist bei uns da auch der Fall gewesen. Wir sind beide so Harmoniesuchtis.
Wir sind beide Harmoniesuchtis.
Was ist denn hier los? Was ist in dem Kaffee drin?
Keine Ahnung.
Was hat die Katrin da reingetan? Die Lebensgefährtin.
Ja, aber ich fühle mich gut, egal was da drin ist. Harmoniesuchtis und dann hast du natürlich automatisch, wenn du dann so ein paar andere, vielleicht Menschen mit narzisstischeren Zügen hast, die dann auch Aufmerksamkeit brauchen, denen versuchst du dann auch eher was recht zu machen. Und ich kann es nur nochmal wiederholen, es ist in so einer Gruppe und in so einer Atmosphäre einfach schwierig, so für sich einfach auch einen Weg zu finden, eine Privatsphäre aufzubauen. Und ich finde es eigentlich unmöglich, das irgendwie hinzubekommen. Ne?
Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich bin sehr alt, ich werde ja schon wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung 52 sein. Mein Bruder ist noch
so Gott
sehr
will.
Viel älter.
Nein, er wird schon klappen.
Sieht man ihm auch an.
Hört doch mal auf.
Ich kenne Haus Anubis, habe ich gehört, aber ich habe es nicht gesehen. Welche Rolle hatte Christina, welche Rolle hattest du? Also was ich wissen will, musstet ihr euch vor der Kamera küssen? Oder wart ihr vor der Kamera Geschwister?
Nein, waren wir, nicht. Wir waren Feinde. Ich war natürlich das Arschloch. Ich habe so den hinterlistigen Schnöselsohn gespielt, der ja schon seine Oma für Geld verkaufen würde und seine Freunde auch. Der hat Hausaufgaben verkauft und sowas. Ne? Der würde, interessant, wie hast du das gemacht? Ne? Wie war das Angebot? Und Christina hat Nina gespielt und letztendlich die Haupt... Also wir hatten 8 Hauptrollen, aber es gab trotzdem diejenigen, die so durch die Geschichte geführt haben. Und das waren Nina und Daniel, vor allem Nina. Und das war meine Frau Christina. Und die war die beste... Also jedes Mädchen so zu der Zeit wollte eigentlich die beste Freundin von Nina sein. Und sie war sehr schlau. Und hatte natürlich dann den Freund Daniel, der auch sehr schlau war. Da konnte man irgendwann, hast dann gedacht, mein Gott, waren die konnten alles, haben alles hinbekommen. Und ich war aber dementsprechend immer der immer schlecht gelaunt war. Und dann war er immer böse und hat immer irgendwas machen wollen. Und das war so sehr stereotypisch. Und wir haben uns tatsächlich einmal küssen müssen, als wir wir haben 3 Staffeln gedreht und wir haben auch so einen Spin-off-Kinofilm gemacht. Der hieß Pfad der 7 Sünden. Und eine der Todsünden war Eifersucht. Und die hatte natürlich der Daniel. Und er hat dann gesehen, wie Nina Magnus geküsst hat. Und das ist in der Zeit passiert, in der wir nicht so gut miteinander konnten. Und das war für mich ganz, das ist noch nie erzählt worden, wirklich. Das war, wenn die krass. Leute jetzt, lass so die ganzen raus. Anubis-Fans, wenn die das jetzt sehen, wie wir uns damals geküsst haben, wir haben dann kein Wort, wir haben zu der Zeit nicht wirklich ein Wort miteinander gewechselt. Und haben uns das erste Mal vor der Kampf, wir waren One-Taker, wir konnten es ja auch, wir haben es hinbekommen. Aber es war nicht so easy, muss ich sagen. Das war nicht so schön, weil da viel Gefühl trotzdem im Spiel war.
Natürlich, das denke ich mir. Für die Kamera ist es wahrscheinlich authentischer und besser, wenn Gefühl ein echtes Gefühl im Spiel ist. Dennoch, das stelle ich mir schwierig vor.
Ja, voll. Und das ist auch so das klassische Beispiel dafür.
Ist das dann so mit Zunge?
Nein, beim Film sowieso nicht, wenn du jetzt nicht, es kommt darauf an, was du halt dann drehst, ne, wenn es dann irgendwas ist, was darauf ausgelegt ist, okay.
Ein Erotikfilm.
Aber, es gibt ja jetzt ein guter Freund von mir spielt in so einem, ich weiß nicht, ob das ein Erotik-Thriller ist, aber ist so ein Riesending, was auf Prime jetzt, demnächst rauskommt.
Wie heißt der?
Wie er heißt?
Nee, der Film.
Der Film, weiß ich gar nicht mal. Er heißt Gerrit Klein. Ist wohl eine ganz, müsst ihr euch mal angucken, ist eine ganz spannende Sache. Und ich glaube da, ich habe es auch noch nicht gesehen, muss wohl sein. Bei alles, was zählt, wird nicht mit Zunge geküsst. Beim Haus Anubis, wir haben eine Kinderserie gedreht. Wir haben halt ein bisschen Schussi gemacht.
Ja, ja, ja. Dann war das ist mir kurz entfallen.
Ja, dann war das schon, da war viel Britzeln dabei, aber.
Das war in der Pause, wo ihr gesagt habt, wir sind erstmal kein Paar mehr.
Genau.
Wie habt ihr denn nachher wieder den Sprung zur Liebe geschafft?
Nach Ende der Dreharbeiten.
Und wie ist das vor sich gegangen?
Das ist so vor sich gegangen, dass wir jetzt geografisch gesehen getrennte Wege gegangen sind. Ich bin zurück an den Bodensee, ich wusste noch nicht, wohin mit mir und wohin mit der Karriere, nenne ich es mal, ist immer schwierig zu sagen, ich habe eine Karriere dann gestartet oder gemacht. Wir haben halt diese Kinderserie gedreht, du warst in diesem Geschäft irgendwie drin. Am Ende wurdest du aber auf den Markt geschwemmt und warst einer von 20.000 Schauspielenden damals, jetzt Frau, Mann, alles zusammen irgendwie geworfen. Einer unter ganz, ganz vielen mit dunklen Haaren und hellen Augen und dann einer in einer Altersklasse, die jetzt nicht so wahnsinnig gefragt war. Das war so Mitte 20. Und ich hatte da zu dem Zeitpunkt keinerlei Castings. Viele haben gesagt, boah, ihr müsst nach Berlin, ihr müsst das machen. Berlin ist halt, ich bin Harmoniesuchti und ich bin echt sehr sensibel und Berlin macht mich kaputt. Nachtschwestern haben wir dort gedreht, das war eine tolle Zeit, aber da hatte ich dann einen Job. Ich hatte was zu tun und ich habe das sehr genossen. Und wir waren fürs Haus Anubis auch ab und zu Promosachen dort, aber zu Berlinale da zu sein, auf der Suche, da bin ich nach Hause und hätte erstmal zum Psychologen gekonnt. Das finde ich wirklich ganz, ganz schwierig und ganz viel mitbekommen. Egal, ich bin zum Bodensee zurück und sie nach Düsseldorf, sie ist Düsseldorferin. Und ist das Band nicht so durchschnitten worden. Ich habe dann irgendwann gelernt, okay, ich muss langsam echt so ein bisschen mehr loslassen und irgendwie lockerer werden. Und dann hatte ich so das Gefühl, ohne die kann ich nicht leben, aber irgendwie muss ich, glaube ich, so ein bisschen lockerer lassen einfach. Und das, was du liebst, lass frei und es kommt zu dir zurück, absolut, ist sowas, was in dem Sinne irgendwie funktioniert hat. Und sie konnte auch nicht so ganz. Und wir hatten das erste Mal einfach die Ruhe um uns herum, um das in unserem Tempo zu machen, um es auch einfach so zu machen, wie wir sind, ganz isoliert. Und das war das, was wir gebraucht haben. Und seitdem sind wir bis heute glücklicher denn je und sind immer noch mehr zusammengewachsen und tun das auch nach wie vor. Jetzt haben wir Familie gegründet, haben vor 6 Jahren geheiratet und so. Uns ist dieses, was sich immer entwickelt, und das ist gar nicht so kitschig, wie es klingt, sondern es entwickelt sich immer weiter und wird immer krasser, immer fester und immer anders, aber immer schöner.
Ja.
Und das ging damals los. Also wir sagen immer von so einer Zeit, in der wir zusammen sind, von einer Nettozeit.
Ja, aber das ist ja toll, vor allen Dingen, wenn man sich dann so gut kennt und wenn man so viele Höhen und Tiefen durchlebt hat. Und jetzt, herzlichen Glückwunsch übrigens, du bist ja im Juni Vater geworden, ja. Ihr seid Eltern geworden.
Ja, dann, Dankeschön.
Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Herausforderung.
Ja.
Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche.
Das glaube ich dir.
18 und 13.
Wow, krass.
Ja, und das ist natürlich eine tolle Zeit, die du jetzt erlebst.
Ja.
Wie macht ihr das mit der Arbeit?
Also Christina ist in Elternzeit, die ist ja mittlerweile Lehrerin, die hatte gar keinen Bock mehr irgendwie auf dieses Schauspieler-Business, Schauspielerinnen-Business.
Heißt ja auch nicht, dass sie nie wieder dahin zurückkehren könnte.
Was unterrichtet sie denn?
Deutsch, Mathe.
Ah, Mathe.
Und,
kann ich die Telefonnummer haben?
Ja. Und evangelische Theologie, das waren so die drei Sachen, die sie lernen musste. Mhm. Und dann machst du am Ende aber alles. Mhm. Was? Es wird Schwimmunterricht, haben wir niemanden? Ja, mach du. Und mach du dann das und mach das. Und das
Grundschule oder weiterführende?
Grundschule.
Okay.
Ja.
Wusstest du eigentlich, dass ich selber auch Erfahrung habe mit Seifenoper? Ich habe bei Unter uns gespielt.
Ich habe natürlich vorher recherchiert, wohin ich mich denn hier begebe. Und außerdem, Alex, bevor du weitererzählst, ich habe mit meiner Mama telefoniert, habe ihr gesagt, ich gehe jetzt zu Alex Bechtel und ihrem Bruder. Und ich habe mit ihr früher und mit meiner Family Bitte Lächeln geguckt. Und das haben wir geliebt. Und ich so, Mama, Bitte Lächeln, bom, bom, weißt
bom,
du
bom,
noch?
Bom, 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 bom. Rasmus Tschunke, Video A. Ein Papagei auf Abwägen, Video B. Und dann haben wir immer so schlimm gelacht da. Wir haben 5 Sendungen aufgezeichnet und wir waren nach der dritten hysterisch.
Das glaube ich.
Matthias in den Kulissen hat die Hose runtergelassen, hat ja keiner gesehen, nur ich. Und wir sind die Tränen in den Ausschnitt gelaufen. Ich hatte immer viel Spaß bei der Arbeit.
Ja, das habt ihr transportiert und das habe ich bis heute nicht vergessen. Ne? Das habe ich bis heute nicht vergessen.
Wenn ich zu Matthias heute sage, Rasmus Tschunke, weißt du genau, wer das ist? Das war so ein Typ, der hat immer so Tonvideos eingeschickt.
Ja.
Weißt du, so ein Reckturner war das immer, der immer abgerutscht ist und sich wirklich schlimm wehgetan hat. Weißt du, so wirklich mit dem Kopf auf die Stange oder mit dem Steißbein auf dem Boden.
Oh Gott.
Und das war immer Rasmus Tschunke, der das eingeschickt hat. Du hast ja immer so 300 Mark bekommen für so ein Video. Und die Videos waren dann so teilweise ja auch von ganz früher, weißt du, so von 1985, wo man kaum mehr was erkennen konnte, hat aber dann RTL 2 nochmal noch mal wieder durchgenudelt und wir immer schon, oh, Rasmus Tschunke.
Und Alexandra war außer bei Bitte Lächeln und einmal auch bei der Lindenstraße mit dabei.
Ich habe einen Drehtag, ich war der One-Night-Stand von Klausi Beimer.
Aber weißt du noch, wie du dich gefreut hast?
Ja, und hinterher habe ich gedacht, gut, dass ich das nicht dauerhaft machen muss. Ich habe das nie verstanden. Also ich sollte beim Pinkeln auf dem Klo, sollte ich auf den Wasserhahn gucken, um was zu sagen zu Klausi. Es ging irgendwie um den Winkel, das habe ich nicht verstanden. Warum
gucke ich auf den Wasserhahn?
Das Einzige, was ich konnte, war echt rauchen am Frühstück. Ich so, kann ich die wirklich anmachen? Er so, nein. Ich so, doch, das ist authentisch.
doch. Aber du hast ja dann trotzdem, wenn du sagst, ein Drehtag hat dir da gereicht oder eine Folge, hast du dann trotzdem 28, habe ich recherchiert.
Nee, das war jetzt Lindenstraße und Unter uns war 28.
Hast du länger gemacht, ne?
Da war ich ja gerade bei Viva, das war 1900. Ich habe 93 da angefangen bei Viva und ich glaube 95 kam die Anfrage ja, ob ich bei Unter uns mitmachen möchte. Ich dachte, ja, warum denn eigentlich nicht? Und hat mich halt, ich weiß gar nicht mehr, wie das war, bei Unter uns natürlich fest angestellt. Mhm. Deswegen habe ich bei Viva TV freigearbeitet. Ja. Das heißt, ich konnte meine Sendung irgendwie dann am Wochenende, irgendwie ging es halt, keine Ahnung. Und das fand ich schon krass.
Ja.
Ich war Kerstin Krause, der klauende Bäckerlehrling.
Ach ja, richtig.
Und ich weiß gar nicht, ob man sich das heute noch in der Mediathek, es ist zu weit, das ist zu lange.
Doch, kannst du es tatsächlich angucken.
Total
peinlich. Ja, genau. Geil.
Und auf RTL Passion kommen ja auch immer die Classics und so. Und,
Passion. Ja. Ich habe mit Passion geklaut. Und ich war wirklich sehr, sehr schlecht. Also das war, ich habe mich im Gegensatz zur Moderation als sehr hölzern empfunden. Mhm. Also mir ist immer schwer gefallen, so Sätze, die mir einer aufschreibt, dann auch so zu sagen. Und dann musstest du da mit dem Regisseur über die Betonung diskutieren. Ich würde mal sagen, nee, ich sag das ganz anders.
Ja.
Also, aber ich habe immer vergessen, Kerstin Krause ist ja nicht Alex Bechtel.
Ja.
Es ist Kerstin, hauch Kerstin Leben ein, eine Persönlichkeit.
Ja, und dann auch gerne so auf Fingerschnips. Es ist ja trotzdem auch ein Pensum sondergleichen. Ne? Es ist eine tägliche Serie, auch damals ja schon gewesen. Da musst du richtig Gas geben.
Ja, und ich fand es halt komisch, dass ich um 8 Uhr morgens da sein musste. Das war ich nicht gewöhnt. Und dann habe ich dann in der Garderobe gesessen und habe zum ersten Mal um 11.13 Uhr Piep gesagt, weißt du. Und dann wieder um 17.16 Uhr und habe eigentlich, wie ich fand damals, weil ich hatte ja nur so eine Nebenrolle, sehr viel Zeit mit Nichtstun verbracht. Und damals gab es ja keine Handys, musst du dir mal vorstellen. Und
dann hast du geraucht. In der Zwischenzeit.
Nee, ich habe, glaube ich, damals gar nicht geraucht, aber ich hatte, dann gab's ein, wie nennt man das mal, Christa, eine Telefonzelle auf dem Flur und da konntest du mal dann telefonieren.
Und wen hast du dann mal angerufen?
Dich wahrscheinlich.
Ja, genau.
Das ist mir so langweilig. Und dann immer diese Anschlüsse und so, ne, weißt du, immer diese ganzen Polaroids, die sie dann von dir gemacht haben, damit sie wussten, welcher Lippenstift, und die Farben waren immer total verschwommen auf dem Polar.
Ja, klar.
Das war nicht blau, das war grün.
Das war
egal.
Aber wie ist das denn heute dann bei dir? Sprichst du lieber frei als Moderatorin oder promptest
immer
du gerne?
Nein, ich prompte überhaupt gar nicht. Also,
nee, das stimmt.
Ich habe selbst bei Big Brother, es gibt einen Teleprompter, da steht dann drin, was weiß ich, was als nächstes kommt. Ja, da steht dann drin so Mats Dieter. So, und dann weißt du, aber du kennst ja die Sendung. Und dann weißt du halt, was mit Dieter ist. Und das wurde ja auch vorher besprochen und geprobt. Und du hast ja auch eine Karte, da kannst du nochmal lesen. Dieter hat gestern im Haus eine Kerze zerbrochen und jetzt sind alle sauer. Weißt du, du kennst die Geschichte, deswegen kannst du es einfach in deinen eigenen Worten erzählen.
Ja.
Und das ist für mich das Wichtigste. Oder ich muss es selber schreiben. Mhm. Aber es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn du einen Prompter liest und dann hat einer ein Komma vergessen.
Ja,
dann, weißt du, da bin ich irritiert im Lesefluss.
Ja.
Das finde ich halt nicht so. Oder der Prompterfahrer schläft ein. Das ist auch
ich glaube, das
passiert.
Ist nicht.
Ja, dann betonst du falsch und dann ist oder es fehlt einfach nur ein Wort, weil sich einer hatte einfach vergessen
oder
beim Abtippen.
Drin, ne?
Genau, und dann wie bitte?
Ja.
Ne?
Ja.
Bei Bitte Lächeln hatten wir einen Prompter, weil wir hatten 5 Sendungen am Tag. Wir hatten sehr viele Doppelmoderationen, die waren frei. Also du erzähltest deine Geschichte. Und dann, der Matthias, wir haben es immer so gemacht, wir haben die Texte selber geschrieben. Und dann hat sich natürlich jeder selber die Hauptgeschichte. Also Matthias sagt 80 Sätze und dann Alex so, ach wirklich? Und dann er wieder, weißt du, so, du bist mehr Sendezeit als ich. Und dann habe ich es aber umgekehrt auch gemacht. Alex belehrt ihn über alles Mögliche und dann so, ach so.
Oh.
Und das war's. So, das haben wir dann immer alles frei gemacht. Mhm. Und aber es gab auch für die Einzelmoderation bei 200, 300 Moderationen am Tag, dann hast du halt einen Prompter.
Ja,
das geht gar nicht anders.
Das ist auf Masse.
Dann ist der Typ aber einmal hinter den Kulissen tatsächlich eingeschlafen. Aber es war ja nur eine Aufzeichnung. Und wir so, hallo.
Wir haben ich habe bei Togo lange moderiert und habe Wow, die Entdeckerzone. Das ist so ein Wissensmagazin. Mhm. Und ich bin total technisch versiert und ich liebe so wissenschaftliche Sachen, aber das ist ja dann auch, wenn man macht dann 2 Aufzeichnungen, 3 Aufzeichnungen mit Experimenten und so weiter, dann haben wir auch gepromptert, weil es nicht anders funktioniert. Und dann auch wirklich teilweise so schlau und auf den Punkt für die Kinder erklärt.
Natürlich.
Und dann ist das sowas, aber kann ich verstehen. Es ist dann irgendwie doch cooler, wenn du...
Kommt immer auf den Inhalt an. Wenn es Unterhaltung ist, dann brauchst du das nicht, ne, so.
Chemie schlimmer ist, wenn es stinkt und kracht.
Genau.
Ja. So hieß es immer.
Schlimmer fand ich, als ich Steffen Dürr küssen musste, laut Skript.
Oh.
Das fand ich ganz furchtbar. Da habe ich meine Freundin Marion mit ans Set genommen, weil ich dachte, ich werd irre. Ich kann das nicht.
Kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Ja.
Das fand ich so. Das war für mich das Allerschlimmste, als ich das gelesen habe. So Kerstin und Till hieß er, glaube ich. Till und Kerstin küssen sich in der Bäckerei, keine Ahnung, in der Backstube oder so. Ne? Und ich, da habe ich richtig Panik bekommen, also richtig feuchte Hände und habe gedacht so, oh Gott, wie machen wir das denn jetzt bloß? Und sowas kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Ja, wie ist das denn jetzt wo du das sagst? Mhm. Ne? Dich hat das schon gestört, aber wie ist das denn bei euch jetzt zu Hause, wenn du eine Szene hast in einer Produktion und es heißt, küss die Dame?
Ja.
Stört das deine Frau oder?
Also Christina sagt dann tatsächlich eher, guck, dass du das anständig machst.
Aha.
Weil sie selber weiß, wie es ist, wenn man sich dabei unwohl fühlt und das dann eventuell transportiert. Und das war beim Haus Anubis beispielsweise so, dass man das auch zum ersten Mal gemacht hat. Und sie hatte dann auch Kussszenen, wo sie dann im Nachhinein irgendwie gesagt hat, boah, das hätte ich vielleicht irgendwie ein bisschen doller machen können oder vielleicht da die Hand hin oder irgendwie, dass es halt besser...
Ja, den Kopf einmal reingedrückt.
Nein, sie weiß halt drum, wie sich's anfühlt und wie es nachher dann rüberkommt und aussieht. Und sie will auch das bestmögliche Produkt dann haben. Und sie weiß einfach, dass ich sie über alles liebe. Mhm. Und dass sie sich da gar keine Sorgen machen muss. Und sie weiß aber auch, wie technisch das ist und wie viele Menschen da drumherum gucken. Und worum es geht. Also das ist auch das Wichtigste, dieses Verständnis. Und deswegen sagt sie halt, ganz ehrlich, Marki, mach deine Hand mal auch an den Hinterkopf und streichel da mal irgendwie vielleicht das, die Strähne aus dem Gesicht und guck. Also wirklich, der Satz ist, mach mich nicht peinlich. Mhm. Guck, dass du es anständig machst.
Ja, ich glaube auch, da ist ja gar keine Romantik. Es ist natürlich trotzdem komisch, wenn du Menschen, den du eigentlich so gar nicht kennst, nahe kommen sollst.
Ja, weißt und
du?
Ich kann verstehen, wenn Leute dann sagen, ja Moment mal, ihr verbringt so viel Zeit miteinander und wenn ihr viel Romanzen spielt oder ich habe auch schon eine Affäre gespielt, auch bei Alles, was zählt, da hast du 3, 4 solche Szenen hintereinander. Dann verbringst du natürlich viel Zeit miteinander. Und jemand, der keine Erfahrung hat, kann da schon rein interpretieren, hey, Moment mal, ihr habt da sehr viel Körperkontakt, ihr seid sehr eng irgendwie aufeinander, es ist dann aber ein Closed Set, aber immer noch irgendwie 15, 20 Leute
ja,
da.
Ja, ja.
Also da ist, das ist weit entfernt, wie du sagst, Alex, von Romantik.
Ist nicht so wie bei Let's Dance, wo sie sich dann alle ineinander verknallen.
Ja. Ja.
Aber ich glaube, das ist nochmal anders.
Das liegt wahrscheinlich an dem Körperkontakt.
Das liegt an der Körperlichkeit, natürlich.
Ja,
du trainierst den ganzen Tag, du hältst da irgendwie Händchen und einer dreht dich im Kreis und so, dann findest du das natürlich schon
und
ganz...
Und das Savoy ist kuschelig, ne?
Ja, ja, ja. Stimmt. Savoy ist ein Hotel in Köln, in dem sehr viele Künstler untergebracht werden, ständig und pausenlos. Also wenn ihr in Köln mal was erleben wollt, dann geht ihr einfach abends an die Bar in Savoy.
Auf der Dingensstraße, ne?
Das ist keine Werbung. Turiner, glaube ich.
Turinerstraße. Genau, ja. Richtig.
Ist das die Turiner?
Ja, ja, klar, die lange.
Nein, aber also ich fand das damals sehr, sehr unangenehm. Der Steffen Dürr hat versucht, mir ein bisschen professionell und so. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ich glaube, das war dann, du tust ja nur so, als ob. Also die haben mir das auch sehr einfach gemacht.
Okay.
Ich musste irgendwie nur mein Kinn irgendwo da und dann war die Kamera so, dass man es gar nicht
so
sehen konnte,
ne?
Und so. Und meine Freundin Marin hat, statt mich zu unterstützen, emotional furchtbar gelacht die ganze Zeit. Wir waren richtig schlechte Dinis und ich war so froh, als diese Szene im Kasten war.
Ja, glaube ich dir. Wir haben mittlerweile, Zeiten ändern sich und das ist auch gut so. Intimacy Coaches.
Mhm.
Und je nachdem auch bei Kussszenen oder wie intim das dann wird, hat man dann Menschen, die sich drum kümmern, dass sie dich dann vorher coachen, ne? Und du hängst dann mit denen zusammen im Raum ab und dann wird ganz genau geguckt, wo fasst du jemanden an, wo ist es okay und dann werden Signale gesendet und die auch laut ausgesprochen. Also es ist krass, was sich mittlerweile so entwickelt hat.
Ja, das kommt da aus dieser MeToo-Diskussion bestimmt, ne? Dass einfach geguckt wird, dass keiner den anderen so unsittlich angrapscht.
Also es ist auch schwierig zu erzählen oder zu erklären. Mhm. Wenn du das miterlebt hast, denkst du auch so, okay, Moment mal, dann sollst du irgendwie zeigen, wo es okay ist, dass du dann angefasst wirst und guckst das dann bei derjenigen Person dann auch an, wo sie sich gerade anfasst, da ist es okay, muss das dann auch noch laut aussprechen. Also es gibt verschiedene Ansatzweisen. Ich habe die jetzt so miterlebt von der UFA und fand das dann, denkst dann zuerst, ja okay, wird das nachher nicht hölzern, aber nee, damit machst du wirklich ganz klar, was passiert, was gemacht wird und schaffst dann natürlich auch dann irgendwie falsche Vorstellungen dann aus dem Raum. Ne?
Ja, ich finde das total gut, weil das einfach transparent ist und weil man sich keine Sorgen machen muss und weil man weiß, da ist jemand dabei, der beaufsichtigt das. Man spricht vorher über so eine Szene und muss sich nicht so so unangenehm fühlen, weil ich wusste zum Beispiel gar nicht, was ich machen soll. Und ich habe den dann auch gefragt, so soll ich dich jetzt echt küssen? Mhm. Hat mir ja keiner gesagt, ich war ja keine Schauspielerin.
Was hat er gesagt? Keine Ahnung.
Weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall, das war halt so ein Filmkuss, so quasi so Kinn an Kinn, also wir haben uns nicht wirklich, da habe ich gerade schon gesagt, wo warst du eigentlich, als ich das gerade erzählt habe? Du saßt doch hier die ganze Zeit.
Natürlich, aber ich musste
Kamera ging einmal
nicht,
rum und du hast nichts mehr gesehen.
Ja, ja, schon klar.
Ne, aber das finde ich total gut und ich frage mich halt immer, ich meine, bei Alles, was zählt, gibt es natürlich auch, klar, Sexszenen und Kussszenen und intime Sachen, aber es gibt ja jetzt nicht so wie in einem Kinofilm, ich sag jetzt mal Basic Instinct oder so, wo so richtig voll rumgeknattert wird.
Nee, wir senden ja immer noch 19:05 Uhr, ne? Da muss man sich an FSK nicht so...
Gute Idee.
Naja, könnte ich ja mal vorschlagen. Ja, ja. Heute
sehr gut.
Heute wollen wir mal richtig
eine
knattern.
Heute wollen wir mal richtig knattern. Wenn ich damit zum Intimacy Coach käme, da ist es tatsächlich... Ja, wir sind ja noch 19:05 Uhr, ne? Es ist
ja
immer
stimmt.
Noch.
Da ist schon dunkel.
Da ist schon, ja, jetzt, ja, ja.
Ja, also, Moment. Was wollte ich jetzt gerade fragen? Knattern, knattern. Trotzdem, hast du schon mal so eine Sexszene woanders gehabt? So eine wilde?
Nee, also sowas Wildes jetzt noch nicht, wo es komplett darüber hinausgeht. Bei den Nachtschwestern.
Nacktschwestern
ist auch tatsächlich, so haben wir es aus Spaß auch immer genannt. Wir haben gesagt, gut, ich fliege doch mit zu den Nacktschwestern. Aber tatsächlich hatte ich da mit meiner lieben Kollegin Cilla Schein eine wirklich tolle Kollegin, mit der ich sehr viel Spaß hatte am Set. Und wir hatten im Materialraum und mit Diana Julie Kilker, auch mit einer anderen Kollegin, auch im Materialraum, hatte ich da schon Sexszenen im Stehen, auf dem, also es war irgendwie ganz wild und da haben wir 20.15 Uhr gesendet. Mhm. Da war das schon ein bisschen direkter, aber damals auch schon super geleitet, auch von Regie. Damals gab es diese Intimacy Coaches noch nicht und auch eine ganz tolle Atmosphäre. Aber so, worauf du jetzt vielleicht eher hinaus wolltest, was wirklich krasseres, habe ich bisher noch nicht gemacht.
Mhm. Da kommt noch.
Da kommt vielleicht noch, wer weiß, aber es ist, ist mir so schon technisch genug und es reicht mir
das
schon.
Das glaube ich dir. Wie viel Zeit verbringst du bei Alles, was zählt?
Unterschiedlich. Manchmal an den Probentagen.
Mein Bruder über, so
schön,
genau.
Wir haben gerade über Sexszenen gesprochen und er hat sich gerade hier schön über das T-Shirt. Ach so,
Love Handles,
ja, die habe ich auch. Das ist ganz spannend. Das ist natürlich auf Kamera nochmal ein bisschen
auch überall
interessanter. Ja. Aber hey, man fühlt sich wohl.
Ja, richtig.
Also
so, wie viel Zeit verbringe ich am Set von Alles, was zählt? Das ist unterschiedlich. Manchmal verbringe ich sehr viel Zeit von 7.15 Uhr bis 19.30 Uhr und manchmal nur von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr oder so. Je nachdem. Manchmal habe ich Probentage, die sind extrem lang, manchmal sind sie sehr kurz. Es kommt ganz auf die Geschichte an, auf die Stränge, die wir erzählen. Es kommt darauf an, wie viele Menschen gerade im Urlaub sind und welche Geschichten erzählt werden, wer gerade krank geworden ist und man doch wieder umdisponieren muss. Insgesamt bin ich aber so im Durchschnitt sehr, sehr, sehr glücklich damit, dass ich eine gute Balance habe zwischen Arbeitszeit und Family Time. Mhm. Die man aber nicht gut planen kann. Das ist wieder so ein bisschen die Krux. Du bist halt von Montag bis Freitag, du bist festangestellt in einer täglichen Serie, in einer Maschinerie, die funktionieren muss, damit du täglich senden kannst und damit das ganze Konstrukt überhaupt funktioniert. Du kannst dann wenig so im Voraus lang planen, langfristig, aber...
Wie groß ist der Zeitraum, der dir zur Verfügung steht, dass du sagen kannst, nächste Woche bin ich am Donnerstag nicht da?
Geht, vergiss es.
Das kannst du fast gar nicht vergessen. Du kriegst freitags die Wochendispo, morgens, je nachdem, wie gerade so die Phase ist. Aber kriegst meistens freitags. Kannst du dann einen Plan für die Woche machen. Der kann aber am Wochenende schon wieder nichtig sein. Der kann am Abend davor nichtig sein. Und selbst am selben Tag. Ich habe letzten Freitag, hätte ich um 14 Uhr Maske gehabt und bin morgens vom Aufnahmeleiter angerufen worden. Hey Marc, kannst du um 10 Uhr da sein? Nee, um 10.15 Uhr drehfertig. Und es war gerade 8.30 Uhr irgendwie. Und ich habe mit dem Kleinen gespielt. Ja. Konnte ich dann. Selbst wenn ich gesagt hätte, ich bin erst um 11 da, hätten wir es auch irgendwie hinbekommen. Aber dann muss ich hin. Ich muss innerhalb von 2 Stunden dann da sein. Ich muss verfügbar sein. Nicht disponiert heißt nicht frei.
Ja.
Sondern dazu muss ich Urlaub einreichen, muss eine Freistelle einreichen und das geht durch sämtliche Instanzen. Es gibt so viele Zahnräder, die dann da irgendwie funktionieren müssen, damit du dieses Riesending irgendwie Laufen halten kannst. Mhm. Und darauf musst du halt natürlich, musst wissen, was du unterschrieben hast.
Das heißt also, so ist es, du bist dann fest angestellt und hast genau wie andere Festangestellte einen jährlichen Urlaubsanspruch, du bist sozialversichert.
Ganz genau.
Gut, das wahrscheinlich wissen das gar nicht so viele Leute, die auch einen solchen Beruf mal anstreben, in der Branche Schauspielerin, Schauspieler.
Die jungen Leute,
Die jungen Leute, weil viele denken vielleicht, ich gehe jetzt mal 6 Wochen dahin und dann habe ich 3 Monate frei und dann kommt der nächste große Film oder der nächste Auftrag, aber so ist das. Wohl dann eher nicht. Das wusste ich auch nicht.
Nee, es ist oftmals so tatsächlich, dass du auch beispielsweise in einem Jahr 1, 2, 3 Drehtage hast. Wenn du ihn beim ZDF hast, dann hast du eine bestimmte Gagenstruktur, die auch nicht der Wahnsinn ist. Dann hast du ein Einstiegsgehalt, was zwischen gut und böse irgendwo ganz blöd liegt. Und dann hast du 1 oder 2 Drehtage und hast was Tolles auf der Vita stehen, musst aber gucken, wo du bleibst.
Ja.
Und dann schauen, dass du den Anschluss nicht verpasst. Ich habe eine ganz, ganz wilde Zeit irgendwie nach dem Haus Anubis hinter mir, wo gar nichts funktioniert hat, wo ich keine Castings hatte, wo ich dann angefangen habe, mir ein zweites Standbein aufzubauen und ich dann insgesamt 9 Jahre im Büro bei RTL rumhänge und ich die Zeit nicht missen will. Ich wollte es nie machen, aber ich will es nicht gemacht haben. Es ist verrückt, was sich so entwickelt. Ne? Und das geht ganz vielen so. Auch Leute, mit denen ich jetzt bei Alles, was zählt, zusammenspiele, was die alles schon an anderen Sachen gemacht haben.
Na gut, man muss ja auch Geld verdienen.
Man muss Geld verdienen. Und es ist immer gut, wenn man andere Sachen sich anguckt und daraus Erfahrungen mitnimmt. Ja. Also es gibt ja Leute, die sagen, das würde ich nie machen. Ich würde niemals, auch bei mir in meiner Branche gibt es ja auch Leute, die würden sagen, ich gehe niemals übersetzen, also schreiben, sondern immer nur dolmetschen, weil dafür habe ich das ja nicht studiert. Und das habe ich nie verstanden, dass man nicht, wenn man die Möglichkeit hat, aus einer anderen Branche Erfahrung mitzunehmen. Für dich oder für euch ist es ja auch sehr wichtig, weil es kann ja sein, dass ihr mal so einen Charakter spielen müsst.
Voll.
Ne? Ja, und das ist, finde ich, in erster Linie ja auch finanzielle Sicherheit. Und wenn du hinter das den auch. Kulissen arbeitest, lernst du die Branche auch noch mehr von der Pike auf.
Ganz genau. Und hast auch ein anderes Verständnis, gerade für so einen Castingprozess, was du ja immer, du hast ja nur dich als Werkzeug und hast dich dann natürlich ganz im Fokus in einem Casting und denkst dann, hey, wieso habe ich das nicht bekommen? Woran liegt es denn? Manchmal ist es halt einfach richtig blöd gelaufen in einem Prozess, der viel länger geht und weit darüber hinausgeht, was du dir eigentlich vorstellen kannst, der manchmal 4, 5, 6 Jahre dauert, bis du zum Castingprozess kommst. Und dann bist du ein ganz, ganz kleines Stück irgendwie von diesem ganzen Ding. Und zwei Sachen dazu. Mein ehemaliger Chef hat mir mal gesagt, wie einfältig SchauspielerInnen oftmals sind, denken, alles spielen zu können, haben aber noch gar nicht so wahnsinnig viel erlebt, weil sie dann das nicht machen wollen und das nicht machen wollen. Mhm. Und ich habe auch oft gesagt früher, boah, ich will Soap nicht machen, weil dann ist man abgestempelt, dann ist man das, ist man jenes. Ich bin heute der glücklichste Mensch, dass ich Soap, tägliche Serie, machen darf. Es ist ein knüppelharter Job und mal auf den Punkt wirklich gebracht, ich mache jeden Tag das, was mich am absolut glücklichsten macht. Mhm. Ich kann meine Familie damit ernähren.
Das ist das A und O. Du hast jetzt klar. ein Kind, ne?
Ganz
das ist
genau. klar. Und ich kann nach Hause fahren und ich kann, nachdem ich, was ich vom Haus Anubis erzählt habe, mit dieser ganzen Privatsphäre, ich weiß jeden Tag wirklich, wenn ich dort aus der Tür rausgehe, zu schätzen, das hinter mir lassen zu können und jetzt mein Privatleben führen zu können. Und das fühlt sich immer noch so schön an. Ich bin jetzt 2 Jahre dabei und ich bleibe auch noch ein bisschen. Es ist einfach gerade wirklich, aber auf der anderen Seite, ich will mir gar nicht ins Gesicht hauen, dass ich das damals mal gedacht habe, weil es ist immer ein Entwicklungsprozess.
Natürlich.
So musste ich das auch lernen. Aber ganz ehrlich, niemals sagen, ich würde das nie tun. Immer wichtig, dass man irgendwie seine Steps plant oder guckt, aber auch umso wichtiger, offen zu sein für einen Umweg, um vielleicht mal Schwung zu nehmen.
Absolut. Und das heißt ja auch noch lange nicht, dass du nie wieder irgendwo anders sein willst. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt an die Charaktere aus der Lindenstraße denken, die 30, 35 Jahre dabei gewesen sind, ist aber offensichtlich ja auch gerne gemacht haben. Und das war ja für das Publikum, also für mich, die das immer gerne geschaut hat, schön eine Kontinuität zu haben. Und einige von den Schauspielern haben ja auch den Absprung geschafft und haben andere Dinge getan. Also
Til Schweiger.
Eine schließt das andere auch nicht aus. Ne?
Ich habe meinen Job bei RTL damals mit als Prakti angefangen und dann habe ich mich dann langsam hochgearbeitet, war Referent des Senderchefs bei Nitro und hab dann gedacht, boah, Hals schnürt sich zu, ich werde nie wieder vor die Kamera treten können. Zack, ein Casting für Togo plötzlich gehabt. Und dadurch hat sich wieder was entwickelt, dann nach Schwestern, dann ABZ und es kommen dann Sachen irgendwie. Und heute sage ich, wenn es dann da nicht mehr weitergeht bei ABZ, dann gehe ich halt wieder ins Büro.
Eben. Also,
dann mache ich irgendwas anderes.
Marc, wir haben jetzt noch ein paar schnelle Fragen an dich. Ziel ist es, das üben wir heute ein bisschen, schnell und präzise zu antworten. Also, lieber Marc, dein Lieblingskollege, wer ist das?
Anja Niedig, Amrei Hart, Ferry Bakuni.
Wer ist denn dein Vorbild in der Filmwelt?
Andrew Scott hat Moriarty gespielt bei Sherlock.
Was war dein bester Drehtag?
Alle über alles, was zählt.
Und deine Lieblingsserie?
This is Us.
Was sind deine Tipps für Jungschauspieler?
Niemals aufgeben und sich nichts erzählen lassen und auch mal abseits des Ganzen sich einen Weg suchen, Schwung nehmen und bei sich bleiben.
Sehr gut. Vielen Dank, lieber Marc. Das zeigt, wir können auch alle schnell antworten.
Ja. Richtig.
Und um den heißen Brei herum.
Genau, nicht um den heißen Brei reden. Danke. Marc, es war so wunderbar, dass du uns heute hier deine Zeit geschenkt hast. Das wissen wir sehr zu schätzen. Du als junger Familienvater und du als Schauspieler, der im Prinzip ständig abrufbar sein muss. Jetzt gerade hat dich hoffentlich niemand angerufen und gesagt, du musst gleich kommen. Was wir gelernt haben, ist, dass das alles, vor allen Dingen was Beziehungen vor der Kamera angeht, sehr spannend ist. Wir haben viel von dir erfahren. Viel von den Sets, viel Backstage-Wissen, aber was ich weiß und du auch und ich glaube der Christoph auch ist, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt.
Das stimmt, ne? Das wusste ich noch nicht.
Das ist so, das ist so das Fazit. Es kommt immer in unserer Branche, heute ist hier Schluss, dann geht da eine Tür auf und deswegen...
Das Spannende daran.
Ist das Spannende und wir danken dir.
Ich danke
Vielen Dank,
dass du uns einen Einblick gegeben hast.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe immer gehört, könnt ihr rausschneiden, never fuck the company oder nie dieselbe Kostenstelle. Ich habe meine Frau bei der Arbeit kennengelernt und ich könnte glücklicher nie sein.
Das freut uns.
Ja.
Das finden wir sehr, sehr schön. Das sind doch tolle Abschlussworte darauf, ein Dujardin.
Prost.
Marc Dumitru bei Family Affairs.
Dankeschön. Juhu.
Der Podcast Family Affairs wird produziert von der 2425 TV und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit Alex und Christoph Bechtel.